Ich möchte auch von Herzen unsere Mütter begrüßen und wünsche auch Gottes reichen Segen, ihre große Arbeit, wie die Kinder auch gesagt haben, wenn wir keine Mutter hätten. Und eigentlich, Mutter wird man, wenn man Kinder hat. Aber doch wohl ist das so, wie soll ich sagen, haben die Mütter oder die Frauen mehr Wert als die Männer. Weil es gibt einen Frauentag am 8. März und dann gibt es Müttertage und die Männer sind halt so beigefügt, haben nur vielleicht einen Tag oder so gesagt, vielleicht gar keinen Tag, wo eingetragen ist im Kalenderjahr. Aber wisst ihr, so ist nicht bloß vor den Menschen so, vor Gott war es auch so. Vor Gott war es ganz genau auch so, lasst uns mal aufschlagen in 1. Mose. 1. Mose, 1. Kapitel lesen wir, wo Gott die Welt geschaffen hat. Dann steht es geschrieben 6-mal und es war alles gut. Also was Gott geschaffen hat, die Tiere und die Welt, und es war alles gut. Und dann lesen wir am 31. Vers im 1. Kapitel und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Zum 7. Mal tut Gott nochmal bestätigen und sagt, es ist alles sehr gut, was ich gemacht habe. Da brauchte niemand korrigieren, niemand etwas hinzufügen. Es war alles, alles sehr gut. Aber eins hat dann Gott doch gemerkt, was nicht gut war. Und diesen Gedanken finden wir im 2. Kapitel, 18. Vers. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut. Wie die Kinder auch gesagt haben, Gott hat sprach, aber eins fehlt, es ist nicht gut. Und schaut mal, was sagt er dann? Dass der Mensch allein sei, dass der Mann allein sei, dass der Adam allein ist, das ist nicht gut. Alles ist gut, alles ist geschaffen, aber das ist nicht gut. Und dann sagt er, ich will ihm eine Gehilfe machen, die um ihn sei. Ach, wie ist doch unser Vater im Himmel, unser heiliger Gott, so wirklich hat alles überdacht, alles überlegt und wirklich kein Mensch oder niemand, Gott braucht auch keinen Ratgeber. Niemand hat gesagt, Gott, du hast doch vergessen, eine Frau zu schaffen. Aber Gott hat es selbst gesehen, ach, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und so lesen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat, und wie er ihn geschaffen hat, möchten wir den Gedanken weiter, am 18. Vers haben wir gelesen. Denn als Gott der Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf der Felde, allerlei Vögel unter dem Himmel, brachte er sie zu den Menschen, dass er sähe, ob er sie nennte. Denn wie der Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen, aber für den Menschen war keine Gehilfe gefunden, die ihm wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm seine Rippe eine, schloss die Stelle mit Fleisch und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, man wird sie Minnen heißen, darum, dass sie vom Mann genommen ist. Wisst ihr, ich habe gestern Abend oder gestern, wo der Brauttag war oder der Hochzeittag war, habe ich so auf den Martin geschaut, ich weiß nicht, ist er hier heute oder nicht. Aber schaut mal, doch wohl ging es dem Martin auch so. Die Jahre kamen herbei, es ist nicht gut allein sein. Und hat sich doch wohl auch an seiner Braut erfreut, wo die gesagt hat, ja Martin, ich werde mit dir miteinander leben. Und schau mal, so ging es dem Adam, wo Adam die schöne Eva, die vollkommene will ich sagen, was Gott geschaffen hat, gesehen hat. Und wo Gott sie zum Adam gebracht hat, er braucht auch keinen Namen sagen, Adam, wie will sie heißen, sondern er hat sich doch wohl von Herzen gefreut, dass er, die soll mein Minnen heißen, denn sie ist doch von meinem Fleisch. Also auch hier sehen wir, wie doch Gott wirklich sorgt für alles und hat gesagt, ach, jetzt sind wir zu zweit, jetzt habe ich eine Gehilfe und hat sich gefreut an seiner Gehilfe. Aber wir möchten noch zum sehr, sehr erfahrenen Mann gehen im Alten Testament, wo große Erfahrungen mit den Frauen gemacht hat. Lasst uns mal, wer eine Bibel hat, aufschlagen, Sprüche, Kapitel 19. Ich lese der 14. Vers, das ist der Salomo. Und Salomo hat wohl große Erfahrungen gemacht mit den Frauen, denn wir wissen, er hat viele, viele Frauen gehabt. Manche vielleicht zum Segen und viele auch zum Unsegen. Und dann schreibt Salomo in Sprüche, 14. Vers heißt so, Haus und Güter vererben die Eltern, aber ein vernünftiges Weib kommt vom Herrn. Also wir Eltern können die Kinder vererben ein Haus, aber seit der Gott, also eine vernünftige oder wie so sagen, eine gläubige Frau, das kommt nur von Gott. Und deshalb kommt, ist es sehr, sehr wichtig, ihr liebe Jüngling, dass wenn man eine Braut möchte oder dass man nimmt sich vor, das Leben vor sich hat, niemals irgendwo die Antwort suchen. Herr, wer ist meine Braut, wer soll meine Frau sein? Nicht im Internet und nicht in der Zeitung, sondern der Salomo hat das erfahren, wie gut ist es, wenn man zum Herrn geht und wenn der Herr dann zeigt, dann ist das recht. Und dann sagt er noch im 13. Vers, ein törichter Sohn ist seines Vaters Herzeleid und ein zinkisches Weib ein stetiges Triffen. Also hat der Salomo auch erfahren. Gut, wenn er wirklich eine Frau ist da, oder eine Frau hat da, wo wirklich von dem Herrn, da ist er gesegneter Mensch. Aber der Salomo hat auch das erfahren. Wenn eine Frau zinkisch ist, dann sagt er, oh, das ist noch schlimmer, als wenn immer ein Tropfen Wasser auf einen Platz fällt und zuletzt gibt es ein Loch. Und so, schaut mal, das hat der Salomo erfahren, deshalb hat er es hinterlassen. Oder nochmal von Salomo, Kapitel 31, lesen wir noch in Gedanken im 10. Vers. Eigentlich ist 31 Kapitel alles von den Frauen, aber ich lese jetzt nur hier den 10. und 11. Wem ein tugendsames Weib beschert ist, die ist viel edler denn die köstlichen Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Es ist so ein Sprichwort, dass die Liebe geht dem Mann durch den Magen. Und schön, wenn eine Frau häuslich ist. Schön, wenn eine Frau sorgt für ihre Familie. Schön, wenn eine Frau zu Hause ist und kocht und wartet, bis die Kinder kommen, bis der Mann kommt. Und deshalb sagt er so schön, wie eine tugendsame, eine gottesfürchtige Mutter ist im Haus. Ihr Lieben, da ist wirklich kein Mangel. Schaut mal, wie viele Männer kommen heim oder sogar sie möchten nicht heim. Warum? Weil, wie der Salomo sagt, eine zänkische Frau ist zu Hause. Und deshalb, ihr liebe junge Mütter, übt euch in der Familie. Seid freundlich mit den Kindern, seid freundlich mit eurem Mann. Wartet und betet, bis der Mann kommt oder bis die Kinder kommen. Und dann ist der Segen, der 12. Vers sagte, sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Ach, wie schön. Und ich möchte noch der 30. Vers hinzunehmen, sagt er, lieblich und schön sein ist nichts. Ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll man loben. Also vielleicht bildlich recht gesprochen, wenn sich eine Mutter, oder ich will so hinzufügen, eine junge Mutter vielleicht sich aufschmiegt, sich auffällig macht, bis der Mann kommt, auffällig macht vielleicht, um auf der Straße sich zeigen, dann sagt der Salomo, es ist nichts. Es ist nichts, sei der, aber dass eine Mutter, wo den Herrn fürchtet, Das hat großer Wert. Und deshalb möchten wir auch so schön, es ist so ein schöner Gedanke. Lasst uns auch, ihr junge Mütter, lasst euch wirklich durch den Herrn leiten, dass eure Familie, eure Mann und eure Kinder möchten gern heimkommen, dass sie möchten sich freuen, wenn sie heimkommen. Und ich sage, es hängt immer wieder von der Mutter an. Warum? Weil die Mutter, die streut den Samen in das Kindesherz. Alles mehr teilt die Mutter. Und er, klar, der Vater, er pflanzt dann es weiter. Aber der geistliche Segen und die geistliche Pflanzung kommt mehr teil von der Mutter. Und deshalb ist es sehr wichtig, im Morgen das Kind nicht bekleiden, geh in die Schule. Im Abends nicht vielleicht Kinder, ach, geh weg und geh in das Bett. Sondern wie auch die Kinder manches erwähnt haben, dass die Mutter im Morgen sich Zeit nimmt mit dem Kind. Und im Abend sich Zeit nimmt mit dem Kind Andacht zu halten, denn das hat einen großen Wert. Lasst uns mal zurückgehen zum Einleitungswort, 1. Samuel, von der wir schon etwas gehört haben, aber wir möchten da etliche Verse erwähnen. Was doch bedeutet, eine fromme, eine gottesfürchtige Mutter zu haben? 1. Samuel, Kapitel 1. Ich lese vom 9. Vers. Also wir haben Einleitung gehört, aber ich lese jetzt nur vom 9. Vers. Da stand Hanna auf, nachdem sie gegessen hatte, zu Silo und getrunken. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Gelobte ein Geliebter und sprach, jetzt gibt mal Acht, was auf ihrem Herzen war. Also sie ist jetzt aufgestanden, hat einen Platz eingenommen zum Beten und wollte wirklich im Herrn, aber die hat nicht laut gebetet, aber was hat sie dem Herrn alles vorgebracht? Dem Herrn Zebaoth, wirst du deine Magd das Elendes ansehen? Schaut mal, der Herr sieht ja auch der Mutter ihr Herz an. Tut das Mutter wirklich von Herzen oder tut sie ihr Pflicht bloß? Und deshalb steht es geschrieben, also sie hat angefangen zu beten, als aller Erster war, also Herr, siehst du mich? Siehst du mich, wo ich jetzt stehe? Und dann sagt er, und dann hat er so betet, Herr, denkst du auch an mich? Nicht nur sehen, sondern dass Gottes Gedanken mit ihren Gedanken übereinstimmen. Oder vielleicht umgekehrt will ich sagen, dass Gott hat ihr den Gedanken gegeben, ich will beten, Herr, und jetzt bete ich, gange deine Gedanken mit, meine Gedanken mit. Und dann sagt er so deiner Magd, und wirst deiner Magd nicht vergessen. Ach, wie wichtig ist das doch, dass die Mütter nicht so oberflächlich, ich hab's getan. Aber hier sagt so schön, vergess nicht, ihr Lieben, wenn wir vor Gott etwas sagen, wenn wir von Gott etwas bitten, dann möchten wir immer bewusst sein, Gott vergisst es nicht, wenn wir es aufrichtig bitten. Und Gott gibt auch die Bitte, wenn es wirklich für das Beste und zum geistlichen Bau auch ist. Und dann sagt er, wirst du deiner Magd Sohn geben. Warum? Weil sie wurde immer wieder so verachtet von der anderen Frau. Ich habe Kinder, du hast keine. Aber die hat auch gesehen, ja, der Mann hat also sehr Hanna lieb. Und deshalb war es ihr doch so vom Herzen, da sagt er, Herr, wirst du mir einen Sohn geben? Und jetzt spricht Hanna so auch, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und am 23. Vers lesen wir dann weiter. Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr, so tue, wie dir's gefällt. Also Elkanah ging jedes Jahr auf zum Beten nach Siloa und die Mutter wollte nicht, bis sie das Kind entwehnt hat. Und da sagt er, Elkanah sagt, bleib zu Hause, nähre das Kind, so entwehnt hast. Der Herr bestätige aber, was er geredet hat. Also blieb die Frau und säugte ihren Sohn, bis dass sie ihn entwehnte und brachte ihn mit sich hinauf, nachdem sie ihn entwehnt hatte, mit 3 Farren, mit einem Epha Mehl und einem Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn zu Siloa. Der Knabe aber war noch sehr jung. Und Bruder Edmund Krebs schreibt, Er war so ungefähr 3 Jahre. Ihr Lieben, oder vielleicht lese ich noch den nächsten Vers so. Und sie schlachteten einen Farren und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, zu dem Herrn zu beten. Um diesen Knabe bat ich, nun hat der Herr mein Bitten gegeben, die ich von ihm bat. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbetet ist. Und sie beteten da selbst den Herrn an. Ich möchte noch mal bloß unsere Mütter darauf hinweisen. Aber schaut mal, ein Kind ungefähr mit 3 Jahren, ein anderes Heim zu bringen und sagen so, das Kind lasse ich jetzt hier im Hause des Herrn. Ich glaube, der Hanna ist es nicht leicht gefallen. Aber weil sie ihr Wort, weil sie es Gott so versprochen hat, ihr Lieben, es ist wichtig, wenn wir Gott was versprechen, dass wir es auch halten. Soll es Mütter sein, soll es Väter sein. Oder ich denke so oft, wenn sich jemand bekehrt, der sagt, Herr, ich will dir jetzt mein Leben lang dienen. Und dann manchmal geht es das Leben lang nur, solange es gut geht. Und dann lässt man den Herrn, dann vergisst man alles. Aber schaut mal, Hannah hat gesagt, ich habe es vom Herrn erbetet. Der Herr hat das Kind mir gegeben und ich gebe es jetzt mein Leben lang dir, oder lass es im Heim des Herrn. Ach, wo ich den Gedanken gelesen habe, habe ich auch an meine Eltern oder an meine Mutter gedacht. Ich habe mich immer wieder so verwundert, wie doch unsere Mutter viel betet hat. Im Morgens hat sie die Arbeiter begleitet, hat Frühstück gemacht, solange man hat gegessen, hat sie ein Schriftwort gelesen, betet miteinander, die Arbeiter gingen auf die Arbeit. Dann sind die Schulkinder gekommen, mit den Kindern Andacht gehalten. Dann sind die kleinen Kinder noch zu Hause geblieben, mit denen Andacht gehalten. Wisst ihr, wo ich das so oft, so immer wieder gesehen habe, ich immer mir vorgenommen, lieber Herr, lass doch das auch mir mich nicht vergessen, dass die Andacht von unserem Haus nicht möcht weichen, dass wir tun, was wir können, Herr, und alles andere wirst du geben. Und deshalb möchte ich auch sagen, ihr liebe junge Mütter, wie ihr vielleicht 1 oder 2 oder 3 Kinder habt, ich komme nochmal zurück zu dem Gedanken, fertigt eure Kinder nicht ab, geh in die Schule und fertig ist die Sache. Oder am Abend geh ins Bett und fertig, jetzt habe ich dich los, jetzt will ich mal meine Ruhe nehmen. Nein, im Morgens nehmt ihr Zeit. Soll es der Vater sein oder die Mutter sein, nimm euch Zeit, leset ein ganzes kurzes Wort, kniet euch mit euren Kindern hin und befehlet es dem Herrn, dem Heiland an. Und im Abends dasselbe, bevor das Kind ins Bett, nicht jetzt geht ins Bett und lass mich jetzt auch mal wieder in Ruhe, sondern nehmt wieder das Wort Gottes, lest etliche Verse, erzählt dem Kind vom alten Bund, von den guten Müttern, von den guten Kindern, dass es in den Kinderherz fällt. Und das Kind wird es nie vergessen. Wenn wir unsere Kinder möchten anfangen belehren mit 15, 16 Jahren, es wird zu spät sein. Klar, wenn das Kind mal 18, 19 Jahre nicht mehr horchen will, das ist dann, da können wir nichts machen. Aber die Pflanzen oder eingepflanzt das Geistliche muss werden, solange das Kind noch klein ist. Und es wird auch wirklich auch Früchte zeigen und tragen. Lass uns mal im Neuen Bund in Gedanken lesen, was soll die taubte Sorge und Gedanke der Mutter sein? In Matthäus 20 lesen wir 3 Verse, Matthäus 20, vom 20. Vers. Es ist uns alle bekannt, aber ich lese es doch noch. Das ist jetzt im Neuen Bund, also zur Jesuszeit. Da trat zu ihm, zum Herrn Jesus, trat die Mutter der Kinder des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und bat etwas von ihm. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass doch diese meine 2 Söhne sitzen zu deinen Rechten, einer zur Rechten und einer zur Linken. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisset nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, jawohl. Schaut mal, das sind die Sorgen der Mutter. Doch wohl hat sie, ich will hier nicht noch etwas hinzufügen, doch wohl hat die Mutter noch gedacht, dass Jesus wird das Reich Israel aufrichten und hat gesorgt für ihre Kinder. Aber im Herrn Jesus ging es immer ums geistliche Reich. Und deshalb hat er gesagt, könnt ihr den Kelch trinken? Er wollte sagen, könnt ihr den mit mir Tiertod aushalten, ich habe es nicht so wörtlich ausgesprochen. Und sie verstanden, sie sagten, ja, das wohl, das können wir machen. Aber was sagt dann der Herr Jesus? Und er sprach zu ihnen, meinen Kelch sollt ihr zwar trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, sollt ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu, sondern denen, es bereitet ist von meinem Vater. Schaut mal, hier hat der Heilige Geist darauf hingewiesen, ihr Lieben, zum Seligwerden, es ist nicht so, jawohl, ich werde selig werden. Sondern es ist zum Seligwerden, wie Mütter, so auch Eltern oder Vater, so auch Kinder. Es kostet etwas. Der Mutter lag auf dem Herzen, meine Kinder, ich möchte ihre Sorgen, solange ich sorgen kann. Dass ihnen soll gut gehen. Herr Jesus, du bist doch wirklich, du kennst alle Gedanken, du weißt alles am besten. Deshalb trage ich Sorge für meine beiden Söhne. Herr Jesus, wenn es möglich ist, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Doch wohl hat sie so gedacht, dann sind meine Kinder versorgt. Aber der Herr Jesus, der seine, ein geistlicher Sinn oder wusste ganz genau, was ihn erwartet. Er wusste auch ganz genau, was diese Zebedäus-Söhne erwartet. Denn er sagt doch, ihr werdet den Kelch trinken. Ihr werdet mit ihrem Tod auch sterben müssen. Aber zu sitzen im Himmel, zu Recht und zur Linke, das steht mir nicht. Das ist ein allmächtiger Vater. Das wird er wirklich selbst einführen. Und deshalb, auch hier kommt wieder der Gedanke, wir als Eltern suchen manchmal das Beste für das Kind. Wir suchen das Beste für das Kind. Und habt ihr schon auch Acht gegeben? Manchmal wir als Eltern oder auch die Mutter, wo immer manchmal nachgibt, denkt, ach, das ist für mein Kind zum Besten. Und wie oft ist es zum Schaden gewesen. Deshalb sagt der Jakobus, ihr bittet und empfanget nicht, weil ihr übel bittet. Aber wenn wir wirklich bitten, was dem Herrn gefällt, was um unsere Seelenseligkeit, was unserem Kind zur Seligkeit dient, ihr Lieben, das erhört der Herr. Das gibt der Herr, denn der Herr will ja jede Seele retten, ob es alt oder jung ist. Und deshalb sagt der Heiland, also ihr werdet den Kelch trinken, aber es kostet euch etwas, zum selig zu werden. Ach, es ist wirklich wichtig. Möchten wir Gott dienen, möchten wir als Eltern zusammenhalten mit den Kindern, die wirklich an Gott sich halten. Oder vielleicht noch in Gedanken, wie der Herr Jesus es schätzt, eine Mutter. Klar, der Herr hat seine Mutter hoch geschätzt und geachtet. Aber schaut mal, wie achtet der Herr auf ein Kind Gottes? Wie schätzt er ein Kind Gottes, was bei uns Menschen mannigfältig ganz anders ist? Markus 3 ist ein sehr schöner, wo der Herr Jesus selbst erwähnt. Am 31. Vers, lasst uns mal lesen, wo der Herr Jesus gepredigt hat und viele Leute waren da. Und jetzt lesen wir am 31. Vers. Und es kam seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Schauen, weil ich sage, klar am Tag, der Herr Jesus hat seine Mutter hochgeschätzt. So lesen wir, es ist eine heilige Tochter Israels gewesen. Sonst hätte Gott niemals anvertraut, der Maria diesen Sohn auf die Welt. Es war eine heilige Jungfrau und war wirklich vor Gott auch heilig und rein. Jetzt kommt die Mutter mit ihren anderen Kindern, kommt her und wir möchten gern mit unserem Sohn sprechen. Wir möchten gern mit unserem Bruder sprechen. Und dann sagt er, die Menschen haben so gesagt, und der Herr antwortete ihnen und sprach, ja, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Ihr Lieben, die Antwort lasst uns auch lesen. Und er sah rings um sich auf die Jünger, die um ihn im Kreise saßen und sprach, Siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Oh, bei uns Menschen ist es ganz anders. Bei uns Menschen ist es ganz anders. Mannigfältig möchte man wirklich auch sagen. Man achtet hoch das Meine. Sind Sie vielleicht schon längst von der Gemeinde oder gehen nicht in die Gemeinde? Nein, das hat einen viel größeren Wert, denn das ist ja mein. Aber schaut mal, der Herr Jesus hat seine Mutter von Herzen gern gehabt. Aber seine Brüder, so lesen wir, sie glaubten nicht an ihn. Und in diesem Moment waren sie noch ungläubig. Sie haben noch nicht an den Herrn Jesus geglaubt. Sie haben sogar mannigfältig, so auch ein Witz, geh doch nach Jerusalem, dass deine Jünger dich hören. Was bist du hier? Schaut mal, so verdächtig und verdächtig haben sie über ihren Bruder gesprochen. Und der Herr Jesus sagt, ja, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Wer sind es? Und dann, ich nehme es so, er hat seine Hände auseinander und sagt, seht, die um mich her, die den Willen meines Vaters tut, das ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ihr Lieben, so sollte es sein, wenn der Herr ein Kind Gottes höher schätzt als die ganze Welt, dann möchten wir nie ein Kind Gottes verachten. Und ein Weltmensch, der uns so viel manchmal Sorge macht und sagt, nein, der ist mir viel mehr wert. Aber wir möchten die Gesinnung Jesu haben. Ist es ein Kind Gottes, wo Gott ist, egal ob wir schwach sind oder wie wir sind vor dem Herrn. Aber wenn der Herr mich hat rein gemacht durch sein Blut Jesu Christi, ich bin vielleicht ein elendes, schwaches Kind, aber ich will Gott dienen, dann achtet der Herr auf mich, dann behütet er, dann trägt er mich. Und so möchten wir auch untereinander sein. Und ihr Lieben, es ist wirklich von großer Wichtigkeit, wenn wir solche Gesinnung möchten haben wie der Herr Jesus Christus. Er hat hochgeachtet, das sind die den Willen meines Vaters tun. Er hat hier nicht gesagt, die meinen Willen tun, sondern die den Willen meines Vaters tun. Er hat gesagt, das sind meine Verwandte, das ist meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester. Noch in Gedanken, lasst uns mal aufschlagen, wie der Apostel Paulus so ein schönes Zeugnis gibt, auch von einer Mutter. 2. Timotheus 1. Ich lese den 3. und den 5. Vers und bis zum 5. Vers. Das ist jetzt im Apostel Paulus sein Aussprachen. Hier tut der Apostel Paulus so sagen: Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Voreltern her, in reinem Gewissen, dass ich ohne Unterlass dein Gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. No, vielleicht zur Erläuterung, Timotheus war eigentlich ja ein Sohn von einer jüdischen Mutter. Ihre Mutter war eine Jüdin, der Vater war ein Griechen. Und so schreibt auch der Bruder Edmund Krebs, er hat sich bekehrt, wo der Paulus hat gepredigt, hat sich bekehrt. Und Paulus hat immer Sorge getragen für diesen Jüngling. Er hat Sorge, dass doch der nicht wachsen. Er hat gesehen, also welchen Eifer der Jüngling hat. Auch hinzugefügt, ihr junge Brüder, suchet nicht irgendwo Weisheit von wo. Fraget nicht Weisheit um irgendwo, suchet auch nicht Weisheit im Internet oder irgendwo in andere Richtungen, was dies und jener, sondern wir möchten es machen, wie der Timotheus gemacht hat. Er war so aufrichtig. Er hat doch wohl immer wieder den Paulus aufgesucht und gefragt, ich sage jetzt so mit meinen Worten, Onkel Paulus, wie verstehst du das? Wie soll ich handeln in diesem Fall? Und Paulus hat so viel Sorge für diesen Jüngling getragen. Und jetzt sagt er, ich bete Tag und Nacht für dich. Aber schaut mal, von wo kommt der Glaube? Hier ist nicht vom Vater was erwähnt. Aber hier ist erwähnt eine fromme Mutter und eine fromme Großmutter. Vielleicht lesen wir noch der 4. und der 5. Vers. Und mich verlangt dich zu sehen. Wenn ich denke an deine Tränen und ich füge hinzu, wo du dich bekehrt hast. Ich denke daran, Timotheus, du hast dich bekehrt. Was es dich gekostet hat, du hast geweint, du hast gesehen deinen Zustand, dass du so nicht selig wirst. Du hast gesehen deine fromme Mama. Du hast gesehen deine fromme Oma, die haben dir vorgelebt. Und Timotheus, hast das gesehen und willst auf den rechten Weg, du willst dich bekehren. Und Timotheus hat doch wohl wirklich recht geweint. Ihr Lieben, es ist nicht, ich habe mich für Gott entschieden. Es ist nicht, ich habe das unlängst so eine Aussprache gehört, eine große Versammlung, Hunderte haben ihre Hände hoch, ich will auch mich entschlossen für Gott. Nein, vor Gott, wenn wir vor Gott möchten Buße tun, dann sollte etwas kosten. Dann sollten wir wissen, was wir getan haben. Dann sollten wir wissen, was wir tun sollen. Und das komme ich nochmal zu dem Gedanken, ihr liebe junge Mütter, seid eure Kinder ein Vorbild, wie im Äußerlichen, so auch im Geistlichen. Dass wenn eure Kinder einmal zurück sich erinnern, dass sie nicht möchten sagen, meine Mama war mir nicht zum Segen, sie hat sich vielleicht nicht so aufgehalten, soll in der Versammlung oder so sein, sondern dass eure Kinderkind sagen, wie der Timotheus gelernt hat von meiner frommen Mama und von meiner frommen Oma. Und das bestätigt der Paulus und sagt so, ich denke an deine Tränen, auf dass ich mit Freude erfüllt würde. Ja. Und wenn ich mich erinnere, des ungefärbten Glaubens an dir, du hast dich bekehrt, du hast sichere Schritte getan, du hast es nicht vor den Menschen getan, sondern im Glauben hast du dich bekehrt, welcher zuvor in deiner Mutter Anika gewohnt, Glauben in dir, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Einike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Schaut mal, warum lesen wir den Gedanken hier? Weil Timotheus hatte ein schönes Vorbild von der Mutter und von der Großmutter. Wir wissen nicht, was der Vater war, ein Griech, wie er gelebt, was er getan hat. Aber schaut mal, Timotheus hat gelernt von seiner Mutter, von seiner frommen Mutter. Und dann hat er sich doch wohl auch erinnern können, wenn er vielleicht nicht wusste, aber Paulus sagt, Timotheus, du hast eine fromme Großmutter gehabt. Und schön, wenn du diesen Glauben, diesen ungefährten Glauben weitergehst. Also dass du möchtest auf diesem Weg bleiben. Ich sage es nochmal, ihr Kinder oder ihr junge Mütter, macht euch, nehmt euch vor, ich will ein Segen sein, meine Kinder. Nehmt euch vor, mein Kind soll Gott dienen. Und wenn ihr wollt, dass eure Kinder sollen Gott dienen, dann müsst ihr vorangehen. Eine Mutter oder ein Vater sollte schon in der Gemeinde sich auch beteiligen zum Beten. Das kann ich euch versichern. Wenn ihr Eltern vielleicht, oder wenn ihr Eltern öffentlich euch nicht beteiligt am Gebet, eure Kinder werden es auch nicht tun. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir in der Gemeinde uns fühlen, zu Hause, dass wir in der Gemeinde uns beteiligen, dass ich komme nicht am Sonntag, Hauptsache mich sollen sehen, ich bin da. Nein, von Herzen, ich habe mich bekehrt, ich will, dass meine Kinder auf diesem Weg sollen gehen, dass sie den Herrn Jesus Christus sollen finden, in denen, wie ich auch dem Herrn gedient habe. Deshalb komme ich nochmal auf den Gedanken, ihr liebe junge Mütter, nehmt es nicht so leicht für dich. Wir haben Kinder und die Kinder soll jemand erziehen, sondern Gott verlangt die Verantwortung zuallererst von der Mutter, weil die sät den Samen rein. Im Vater seine Pflicht ist pflanzen und achten, dass die Kinder dann auf dem Weg des Herrn bleiben mit der Andacht und mit der Vermahnung. Aber es ist sehr wichtig, was die Kinder von Hause empfangen, das werden sie auch später ausleben. Verlass dich nie, dass die Sonntagsschullehrer müssen ihre Kinder erziehen. Nein, die Erziehung fängt zu Hause an. Deshalb, wie der Mutter, so auch im Vater seine Pflicht ist, dass die Kinder belehren, den Kindern den geistlichen Samen einsäen zu Hause und dass es wirklich recht auch ist. Und schaut mal, der Apostel Paulus bringt uns zum Gedanken und sagt auch, wer unsere Mutter ist. Alle, die wir hier sitzen, wir hatten Eltern, wir hatten Mutter, auch ich habe Eltern. Aber der Paulus sagt in Galater 4, will ich ein Vers lesen, was der Paulus hier erwähnt. 26. Vers sagt er jetzt so, aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freude. die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Gottes, wo im Himmel ist, und die Gemeinde Gottes raufrichtig auf der Erde ist, das ist die Freien, sagt er, das ist unser aller Mutter. Und nochmal kommt man zurück, dass wir die geistliche Nahrung als Kind, als Mutter, als Vater, dass wir die geistliche Nahrung in der Gemeinde möchten auch empfangen. Und deshalb soll auch unser Gebet aller sein. Ihr Lieben, wir sind Gottes Kinder. Wir sind abhängig von unserem Herrn Jesus Christus. Und wir möchten selig, wir möchten doch heimgehen. Wir möchten doch Jesus schauen, wie er ist. Wir möchten doch Gott sein, der uns erlöst hat. Und um das erreichen, müssen wir die Gemeinde achten als unsere Mutter, die uns geistlich versorgt. Und da hilft es nicht, vielleicht wenn ein oder andere aufrichtig betet, sondern wenn wir uns miteinander beteiligen. Ich komme wieder zum den Gedanken, habe schon öfters ausgesprochen. Ihr Lieben, wenn wir uns geistlich an die Hände nehmen und miteinander den Weg gehen, nicht einer links, nicht der andere rechts, nicht ich in eine andere Richtung, dort ist besser, sondern dass wir uns im geistlichen Sinne an die Hände festhalten. Wir sind Gottes Kinder, wir sind auf der Reise. Wir möchten heim. Wir möchten unseren Herrn Jesus Christus sehen. Und der Paulus sagt, das ist unsere Mutter. Das ist unsere Mutter. Und wenn wir es alle so sehen, dass die Gemeinde unsere Mutter ist, wo uns versorgt, wo uns wirklich und uns alles am Herzen liegt, ihr Lieben, dann werden wir genährt, auch mit der geistlichen Speise. Und zum Schluss vielleicht noch in Hebräer, noch einen Gedanken erwähnen, was auch der Hebräerbriefer schreibt, so wirklich von Herzen schreibt er es so schön, und du die Gemeinde zergliedern, Hebräer 12, ich lese am 22. Vers, hier tut der Apostel erwähnt, er hat zuerst vom Alten Bund erwähnt, aber jetzt sagt er so, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu der Menge vielen tausend Engel. Vielleicht lese ich jetzt den Gedanken also, sondern ihr seid gekommen zu der Gemeinde Zion, Gemeinde Gottes. Ihr seid gekommen, wir sind da. Ich will niemals sagen, wir sind allein. Gott hat viele Kinder. Aber aufrichtig, wer Gottes Wille, wer meines Vaters Wille tut, hat der Herr Jesus gesagt, das sind meine Brüder. Sagt er so schön, ihr seid zur Gemeinde, der Zion-Gemeinde kommen. Ihr seid zur Gemeinde lebendigen Gottes kommen. Also die Gemeinde Gottes sollte lebendig sein. Vielleicht kurz zu erwähnen, vor 2 Jahren war noch hier, in unserer Weihnachtsfeier war er, ich will so sagen, ein Pfarrer, sein Helfer, auch hier dabei bei uns. Und wo wir rauskamen, dann hat er gesagt, ja, horch mal, ihr seid eine lebendige Gemeinde. Ihr habt auch ganz anderes Wort Gottes, er spricht auch an. Und dann stellt man sich die Frage, Herr, sind wir noch Zion? Sind wir die Gemeinde? Sind wir wirklich bereit, um einander mithelfen, um die geistliche Speise austeilen? Ich sage nochmal, manchmal haben manche so Forschung, Tatsache, dass jemand auf der Kanzel steht, ob das alt oder jung sei. Nein, also da muss geistliche Speise muss von dem Herrn Jesus Christus auskommen. Und wenn wir die geistliche Speise nicht auf die Knie von Gott erbeten, ihr Lieben, dann werden wir verunnötigt hier stehen. Dann sind wir nicht mehr Kinder Gottes. Dann hilft auch unsere Gemeinde als Mutter uns nicht mehr. Und deshalb ist es sehr wichtig, hier tut der Apostel so schön erwähnen, was die Gemeinde Gottes ist. Sagt er, dem himmlischen Jerusalem und zu der Menge vielen tausend Engel. Ach, wenn ich denke, schaut mal, wir haben Eltern und Großeltern, die schon lange im Himmel sind. Und wir möchten doch auch. Und wie viele Engel sind dort? Und der Liederdichter sagt, und das Erste, was ich sehen möchte, möchte Jesus Christus sein. Und das möchte uns alle am Herzen liegen, dass wir nicht möchten, nur ja, ich war oder ich bin oder ich weiß nicht, was mein Leben, sondern lasst uns doch Sorge tragen, dass wir zu diesem Volk auch gehören. Und der 23. Vers, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben ist. Dass unser Name ist im Himmel angeschrieben. Ich komme so, manchmal gehen meine Gedanken so, schaut mal, ein Geburtsschein, wo wir geboren sind, unser Name draufsteht, also was wir sind oder wie wir sind, dann hebt man den immer so auf, den tut man immer so verstecken, den Geburtsstein muss ich bewahren, den kann ich immer wieder brauchen. Aber hier sagt er so schön, ganz geschrieben, die im Himmel angeschrieben sind, du brauchst dein Geburtsstein, geistlicher Geburtsstein nicht verstecken. Du brauchst doch nicht auch verstehen, dass du bekehrt bist. Kommt mir so ein Gedanke, vor etlichen Jahren hat sich doch wohl jemand bekehrt. Und der Prediger sagt, jemand hat sich bekehrt, aber ich will nicht den Namen sagen. Traurig, traurig. Ihr Lieben, wenn wir uns bekehrt haben, aufrichtig vor Gott, dann ist unser Name im Himmel angeschrieben. Dann weiß es im Himmel die Engel und unsere Umgebung muss es auch wissen. Er sagt so, achtet, dass so schön angeschrieben sind. Und so dazu dem Gott, dem Richter über alle, die zu den Geist der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des Neuen Testaments Jesus und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet denn das Blut Abels. Ja, Abels Blut hat nur seinen Bruder gewissen gemacht. Abels Blut hat den Herrn auch bewegt und hat gesagt, von deinem Bruder sein Blut, es spricht, es ruft mich an. Und hier sagt der Apostel, der Schreiber, so schön sagt er, das Blut Jesu Christi, es redet viel besser. Ihr Lieben, möchte das Blut Jesu Christi uns immer wieder ansprechen, uns immer wieder ernst sein, dass wir nie möchten vergessen, ich habe nicht Geld gezahlt, um meine Seele zu retten, sondern der Herr Jesus Christus ging ans Kreuz. Er hat für mich gebetet, er hat mich zu seinem Kind gemacht und er hat mich zur Gemeinde hinzugefügt, welcher unser aller Mutter ist, so sagt der Apostel. Und deshalb möchte der liebe Herr uns auch uns helfen, dass wir uns möchten festhalten an dem Herrn Jesus Christus. Und ich möchte nochmals sagen, ihr junge Mutter oder ihr junge Väter und alle wir miteinander, wenn wir möchten, dass die Gemeinde soll bestehen, dass wir möchten selig werden, dann lasst uns teilhaben, das möchten wir beten, dass die Mutter, wie hier das Wort Gottes sagt, dass die möchte gesund bleiben und uns ernähren, geistlich ernähren, auf dass wir einstmal selig werden. Der Herr möchte uns dazu verhelfen. Amen.